NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageschronik. Es begrüßt Sie Andreas Flocken. Und das sind einige unserer Themen. 4 Jahre Haft wegen Steuerbetrugs. Gericht verurteilt ehemaligen Regierungschef Berlusconi. Bombenanschlag in Damaskus. Vereinbarte Waffenruhe in Syrien vor dem Aus. Auf der Suche nach einem Energiekonsens. Abschluss der Ministerpräsidentenkonferenz in Thüringen. Hierzu auch der Kommentar. Und mehr Rechte für unverheiratete Väter. Bundestag debattiert über Sorgerecht. Das Urteil kam dann doch überraschend. Silvio Berlusconi soll ins Gefängnis. Ein Mailänder Gericht verurteilte den ehemaligen italienischen Regierungschef zu 4 Jahren Haft. Wegen Steuerbetrugs und schwarzer Kassen. Rechtskräftig ist das Urteil allerdings noch nicht. Einzelheiten aus Rom von Stefan Tröntle.
Es ist die größte Niederlage, die Silvio Berlusconi je erlitten hat. Gegen Italiens Ex-Premier liefen zwar im Laufe der Jahre Dutzende Verfahren, aber immer wieder hatte er es irgendwie geschafft, seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen. Im sogenannten Mediaset-Prozess heute war das anders. Der Richter fällte ein Urteil, mit dem niemand gerechnet hätte, und verurteilte ihn in Abwesenheit zu 4 Jahren Haft. Und so lautete der Mailänder Urteilsspruch, in dem der ehemalige italienische Ministerpräsident und andere Angeklagte schuldig gesprochen wurden.
Berlusconi Silvio la pena di anni 4 di reclusione.
Berlusconi Silvio 4 Jahre Haft, Talento Gabriella 1 Jahr und 2 Monate Haft, Lorenzano Daniela 3 Jahre und 8 Monate Haft. Die Angeklagten müssen die Prozesskosten übernehmen. Nach dem Artikel 12 Gesetzesdekret 74/2029 des Strafgesetzbuches werden den Angeklagten Grama, Berlusconi und Lorenzano für 3 Jahre sowie Talento für 6 Monate die Rechte abgesprochen, öffentliche Ämter auszuüben. Es ging um Steuerbetrug und Schwarzgeldkassen, um die Geschäfte des Mediaset-Konzerns, der die 3 Fernsehkanäle des Berlusconi-Imperiums betreibt und den Silvio Berlusconi selbst 1970 gegründet hatte. Berlusconi war nach Auffassung des Gerichtes persönlich in den Ankauf von Fernsehrechten seines Unternehmens verwickelt, bei dem bis zu 470 Millionen Euro mehr als nötig gezahlt wurden. Berlusconi soll damit Steuernachzahlungen vermieden und schwarze Kassen gefüllt haben, so die Schlussfolgerung der Anklage. Unklar ist noch, ob das Urteil auch in einem zu erwartenden Berufungsprozess Rechtskraft erlangt oder ob die Straftaten dann bereits verjährt sind. Während seiner Zeit als Ministerpräsident hatte Silvio Berlusconi nämlich durch mehrere Immunitätsgesetze dafür gesorgt, dass die Verfahren gegen ihn unterbrochen werden. Die Verjährung lief jedoch weiter. Klar ist, dass wie immer in Italien ein endgültiges Urteil erst in der 3. Instanz fallen wird. Aber auch wenn Berlusconi dann endgültig verurteilt würde, müsste er eine Haftstrafe aufgrund seines Alters nicht mehr antreten. Italiens früherer Regierungschef ist 76 Jahre alt. Er würde, wenn überhaupt, zu Hausarrest verurteilt. In diesem Zusammenhang interessanter ist das Verbot der Ausübung öffentlicher Ämter. Berlusconi hatte erst vorgestern angekündigt, bei den Parlamentswahlen im kommenden Jahr nicht mehr als Spitzenkandidat seiner Partei antreten zu wollen. Er hatte aber auch gesagt, dass er weiter einen Sitz im Parlament anstrebe. Letzteres Vorhaben dürfte sich mit dem Mailänder Urteil wohl erledigt haben.
Und soeben erreicht uns die Meldung, das Mailänder Gericht habe sich korrigiert. Die Gefängnisstrafe gegen Berlusconi betrage nur 1 Jahr, weil die restlichen 3 Jahre unter eine Amnestieregelung fielen. Offiziell gilt in Syrien seit heute eine Waffenruhe aus Anlass des Opferfestes. Vermittelt hat sie der UN-Sonderbeauftragte Brahimi. Die Regierung in Damaskus und die wichtigsten Rebellengruppen hatten der Feuerpause zugestimmt. Doch ein Ende der Gewalt ist offenbar weiterhin nicht in Sicht. Die Hauptstadt Damaskus wurde heute von einer schweren Explosion erschüttert. Informationen von unserem Korrespondenten Ulrich Leithold.
Am Nachmittag stand die brüchige Waffenruhe vor dem Kollaps. In Damaskus explodierte eine Autobombe nahe einem Spielplatz. Staatsmedien melden zahlreiche Opfer eines terroristischen Attentats. Urheber und Ziel des Anschlags sind bisher nicht klar. Zuvor hatte es Hoffnung gegeben, die Waffenruhe könne trotz allem halten. Das Positive? Auch friedlicher Protest war möglich. Das erste Mal seit vielen Monaten und in verschiedenen Ecken Syriens. Straßendemos nach dem Moscheebesuch und offenbar weitgehend ungehindert. Aber es gab eben auch das. Schüsse, Explosionen. So berichtet es die Opposition. Waffenruhe zum Opferfest. Seit Sonnenaufgang in Kraft, von gespannter Ruhe über einzelne Zwischenfälle bis hin zu Kämpfen, erlebte Syrien einen Tag nicht ohne Gewalt, aber die doch deutlich geringer als in den letzten Monaten. Soweit sich das im Bürgerkrieg und der Mediensperre sagen lässt. Waffenruhe, mehr als wackelig, aber noch nicht gescheitert. Keine Konfliktpartei hat sich jedenfalls vom Bekenntnis an Vermittler Lakhdar Brahimi bereits verabschiedet. Die syrische Regierung hat der Waffenruhe zugestimmt. Wir haben mit allen gesprochen, auch den Rebellenführern. Wenn die Initiative erfolgreich ist, kann sie in einen längeren Waffenstillstand und eine politische Lösung münden. Das gegenseitige Misstrauen der Konfliktparteien lässt Brahimis weiterführende Vision allerdings utopisch erscheinen. Das Assad-Regime ebenso wie die bewaffneten Rebellen handeln nach der Devise: Schießt die eine Seite oder scheint sie sich nur einen Vorteil zu verschaffen, dann schießen wir zurück. Das Resultat nach den ersten Stunden des muslimischen Opferfests heißt deshalb: Feuerpause? Ja. Zumindest einigermaßen. Eine hundertprozentige Waffenruhe ist unter den gegebenen Umständen außer Reichweite. Dazu lassen sich beide Seiten zu viele Hintertüren für militärische Aktionen offen, wenn sie die Waffenruhe für gebrochen halten. Hinzu kommt, die Unzahl von kleinen und Kleinstzellen von Kämpfern, die sich niemandem verantwortlich fühlen als ihrem eigenen Kommandeur, geben jede Menge Spielraum für unangenehme Überraschungen. Einige islamistische Terrorgruppen, verantwortlich für Selbstmordattentate und Autobomben, ignorieren die Waffenpause gänzlich. Aber auch die Freie Syrische Armee, die Brahimi die Einhaltung der Feuerpause ausdrücklich zugesagt hat, verfügt über keine feste Struktur, hat kein handlungsfähiges Oberkommando und unterliegt so keiner einheitlichen Strategie. So ist ein bisschen weniger an Gewalt und Opfern bereits ein Fortschritt. Ob das 4 Tage durchhält bis zum Ende von Eid al-Adha, Prognosen wagt da niemand. Dass die Feuerpause überhaupt Gestalt annehmen konnte, ist zweifellos ein Erfolg für Brahimi. Erreicht hat der Vermittler noch nichts, das ist ihm von Beginn an klar. Ich bin verrückt genug, es mit meinem bisschen Erfahrung wenigstens zu versuchen, auch wenn ich mir über die Schwierigkeiten völlig im Klaren bin.
Ein Bericht von Ulrich Leithold. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz auf Schloss Ettersburg bei Weimar stand die Energiewende ganz oben auf der Tagesordnung. Denn die Länder wollen beim Energiegipfel bei der Kanzlerin im kommenden Monat möglichst mit einer Stimme sprechen. Doch das ist schwierig, denn es gibt unterschiedliche Vorstellungen. Die SPD-geführten Länder sind zum Beispiel dagegen, den Ausbau erneuerbarer Energien zu begrenzen. Heute nun ging die 2-tägige Ministerpräsidentenkonferenz zu Ende und man hat sich auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Wolfgang Henschel weiß mehr.
Bei ihrer Herbstkonferenz auf Schloss Ettersburg bei Weimar verständigten sich die Ministerpräsidenten auf ein Eckpunktepapier. Danach soll weiter am Ausbau der erneuerbaren Energien festgehalten werden. Ebenso gibt es ein grundsätzliches Bekenntnis zu Strom aus Offshore-Windkraftanlagen an Nord- und Ostseeküste. Allerdings fordern die Regierungschefs der Länder eine Überarbeitung des Erneuerbaren Energiengesetzes EEG. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Thorsten Albig sagte, das EEG habe auch zu Fehlentwicklungen geführt. Die Antwort könne aber nicht sein, regional etwa Windkraftanlagen herunterzuregeln. Nötig sei vielmehr zu fragen, wo Strom aus erneuerbaren Energien am günstigsten erzeugt und am besten gespeichert oder auch mit fossilen Energien kombiniert werden könne. Dafür sei eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung der Energiewende nötig, so Albig. Thüringens Regierungschefin Christine Lieberknecht sagte, die Länder seien bereit, ihre eigenen Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien im Interesse einer nationalen Lösung zu modifizieren. Wichtig sei aber, dass die Strompreise bezahlbar blieben, aus sozialen und industriepolitischen Gründen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach von einem Ergebnis, das mehr sei als ein kleinster gemeinsamer Nenner. Es sei ein Schritt weiter zu einem Energiekonsens mit der Bundesregierung. Die Regierungschefs der Länder erwarten, dass sich jetzt auch der Bund einheitlich positioniert. Bis spätestens Mitte 2013 müsse das neue Konzept zur Energiewende vorliegen.
Zur Konferenz der Ministerpräsidenten und dem verkündeten Energiekompromiss der Bundesländer jetzt auch der Kommentar. Hören Sie Katrin Schmidt.
In Sachen Energiewende gilt leider weiterhin die alte Weisheit: Theorie ist das, was in der Praxis keine Anwendung findet. Die Energiewende ist eine nationale Aufgabe, wird in nahezu jedes Mikrofon gesagt. Praktisch werkeln aber seit gut 16 Monaten 16 Regionalfürsten vor sich hin, häufig auch gegeneinander. Der Norden will mehr Wind, der Süden will lieber noch viele neue Gaskraftwerke, im Osten darf zudem gerne mehr Energie aus Braunkohle sein. Daran hat sich auch nach 2 Tagen Klausur wenig geändert. So bleibt Punkt 1, gut, dass man sich überhaupt mal an einem Tisch intensiv ausgetauscht hat, zu konkreten Ausbauzielen und Ausbautempo. Das, schlimm genug, gab es in der Form nämlich noch gar nicht. Aber Punkt 2, am Ende der Beratungen wird vor allem deutlich, wie unterschiedlich die Vorstellungen noch sind. Man kam lediglich auf ein gemeinsames Bekenntnis zur Bedeutung der Windenergie. Viel mehr Konkretes war aber auch nicht zu erwarten. In einem anderen Punkt demonstrieren die Länder dennoch Einigkeit. Sie rufen nach einem Koordinator für ihre Einzelinteressen, nach klaren Vorgaben vom Bund. Und sie haben recht. Ohne einen Masterplan geht gar nichts. Denn das entscheidende Nadelöhr, durch das die Energiewende muss, ist der Netzausbau. Knapp 4000 Kilometer Stromautobahnen braucht das Land. Eine Länge 4-mal Flensburg bis Garmisch. Kostenpunkt rund 20 Milliarden Euro. Bislang scheuen sich die Netzbetreiber aber, solche Summen zu investieren. Zu hoch das Risiko, zu gering die Planungssicherheit. Wenn der Netzausbau aber weiter so hinterherhinkt, werden die Länder fast schon notgedrungen weiter vor sich hinwerkeln müssen, das Tempo der Energiewende drosseln müssen und teure Windräder häufig stillstehen lassen, weil niemand weiß, wohin mit dem Strom. Da kann es noch so viele Gesprächsrunden unter Ministerpräsidenten geben. Es bliebe bei 16 kleinen Energiewenden. Für die eine große braucht es endlich diesen Masterplan. Allen voran einen festen Netzentwicklungsplan und damit auch eine Neuordnung der Kompetenzen. Denn zurzeit liegt die Planungshoheit beim Netzausbau bei den Bundesländern. Knapp die Hälfte der Stromtrassen müssen aber über 4 bis 5 Ländergrenzen hinweg ausgebaut werden. Die Bundesregierung hat deshalb inzwischen einen Plan entworfen, der ihr die Netzkompetenz überträgt. Dem müssten die Länder noch zustimmen. Schade, dass nach 2 Tagen Ministerpräsidentenkonferenz kein Wörtchen darüber verloren wird, im Sinne eines gemeinsamen Konzepts. Es wird nämlich noch schwierig genug, die Energiewende und den Netzausbau mit den Nachbarländern zu koordinieren. Denn mittelfristig ist die Energiewende ja nicht mal nur eine nationale Aufgabe, sondern mindestens eine europäische.
Katrin Schmidt kommentierte: Frauen in Führungspositionen sind immer noch die Ausnahme. Das soll sich ändern. Darin ist man sich im Bundestag und auch in der Regierungskoalition einig. Streit gibt es allerdings darüber, wie man dieses Ziel am besten erreichen kann. Ob eine feste Frauenquote das geeignete Instrument hierfür ist, darüber wurde heute im Bundestag kontrovers diskutiert. Anja Günther hat die Debatte beobachtet.
Nein, Renate Künast hatte keine Lust mehr. Keine Lust mehr, die ewig gleichen Argumente beim Thema Frauenquote auszutauschen. Einem Thema, bei dem sich, so die grüne Fraktionschefin, in 67 Jahren Grundgesetz nichts geändert habe. Die Geduld der Frauen sei nun aber zu Ende.
Es gibt kein wirklich gutes Argument gegen eine Frauenquote.
Im Antrag, den die Grünen in den Bundestag eingebracht hatten, steht als Ziel, für Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen eine gesetzliche Frauenquote einzuführen. Von zunächst 20% und später 40%. Das entspricht in etwa dem, was Arbeitsministerin Ursula von der Leyen fordert, die damit in der Union aber ziemlich allein dasteht und sich noch dazu gegen Bundesfrauenministerin Christina Schröder und deren Idee einer flexiblen Frauenquote stellt. Renate Künast hat auch von diesem Streit genug.
Die eine ist dagegen, die andere ist dafür und Merkel lässt sie die Szene und die Zeitungsplätze wunderschön füllen.
Schröder und von der Leyen waren zwar im Bundestag, auf der Rednerliste standen die Ministerinnen aber nicht. Das unionsinterne Rededuell, gesetzliche Frauenquote pro und contra, lieferten sich stattdessen die CDU-Abgeordneten Stefan Habart und Elisabeth Winkelmeier-Becker.
Wir haben seit einem Jahr eine Selbstverpflichtung der DAX 30 Unternehmen. Und deshalb denke ich nicht, dass man mit staatlichen Vorgaben diese Entwicklung, die im Augenblick in Gange sind, abwürgen sollte.
Wir brauchen eine gesetzliche Regelung und gesetzlich bedeutet verbindlich.
Winkelmeier-Becker bekam für ihre Haltung Applaus von ungewohnter Seite, nämlich von Grünen und SPD. 2001 hatte es die damalige rot-grüne Bundesregierung in Sachen Frauenquote mit einer Selbstverpflichtung versucht. Die schwarz-gelbe Bundesregierung griff die Idee vor einem Jahr auf. Gebracht aber habe alles nichts, sagte der SPD-Parlamentarier Ingo Eckloff. Nur gesetzlicher Druck helfe, um für faire Karrierechancen für Männer und Frauen zu sorgen.
Das ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern es ist ein Akt wirtschaftlicher Klugheit, meine Damen und Herren.
Marco Buschmann von der FDP nannte das Argumentieren auf niedrigem Niveau. Den Grünen warf Buschmann vor, mit ihrem Antrag nicht wirklich etwas bewegen, sondern das Thema am Köcheln halten zu wollen.
Sie haben gesagt, Sie wollen nichts mehr hören. Wer eine parlamentarische Debatte auf so ein Niveau zieht, dem geht es nicht um Maßnahmen gegen die gläserne Decke, sondern reine symbolische Schaufensterpolitik für den Wahlkampf.
Reine Schaufensterpolitik? Renate Künast winkte ab und versuchte es am Ende mit einem Appell.
Weniger zu fordern geht nicht. Und die Frauen dieses Landes bitten um ihre Stimmen, damit sie endlich gleiche Chancen haben.
Die Fortsetzung der Debatte folgt noch in diesem Jahr im Bundestag.
Wenn Beziehungen in die Brüche gehen, dann bleiben die Kinder fast immer bei der Mutter. Unverheiratete Väter, die sich weiterhin um ihre Kinder kümmern wollen, sind in der Regel auf das Wohlwollen der Mutter angewiesen. Jetzt werden die Rechte unverheirateter Väter gestärkt. Auch sie sollen künftig das Sorgerecht für ihre Kinder ausüben können, notfalls auch gegen den Willen der Mutter. Über die Beratung des Gesetzesentwurfs im Bundestag, Georg Schwarte.
Auf dem Papier geht es um mehr Rechte für nicht verheiratete Väter. Aber Burkhard Lischka von der SPD sagt irgendwann in der Sorgerechtsdebatte des Bundestages unter dem Beifall aller, um wessen Rechte es hier wirklich gehen soll.
Kinder haben ein Recht auf liebevollen Umgang mit beiden Elternteilen, egal ob die nun einen Trauschein haben oder nicht.
Genau das aber ist bislang laut Gesetzeslage schwierig. Jede Mutter hat automatisch nach der Geburt des Kindes das Sorgerecht. Der Vater aber, ist er mit der Mutter nicht verheiratet, guckt in die Röhre. Sollte die Mutter gegen ein gemeinsames Sorgerecht sein. Ein Unding hat jetzt, 3 Jahre nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte genau das bemängelte, auch die Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger erkannt.
Wir legen zugrunde, dass es das Beste ist, wenn sich beide Elternteile, auch wenn sie eben nicht verheiratet sind, um ihre Kinder kümmern, es sei denn, das Kindeswohl steht ausdrücklich entgegen.
Soll heißen, jeder unverheiratete Vater soll künftig, sollten sich die Eltern nicht ohnehin zuvor geeinigt haben, nach der Geburt das Sorgerecht beim Familiengericht beantragen können. Das Kindeswohl vorausgesetzt, widerspricht die Mutter binnen 6 Wochen nicht, bekommt er es automatisch. Die 6-Wochen-Frist, der erste Kritikpunkt der Opposition.
Im Klartext heißt das Folgendes. Die junge Mutter, die noch voll und ganz mit ihrem Säugling beschäftigt ist, muss sich innerhalb einer unglaublich kurzen Frist von 6 Wochen mit der schwierigen Frage des gemeinsamen Sorgerechts beschäftigen.
Zu kurz die Frist, so Sonja Steffen von der SPD. Und zweiter Knackpunkt, sagt ihr Parteifreund Burkhard Lischka, der Familienrichter entscheide ohne Anhörung. Mehr noch.
Auch das Jugendamt ist außen vor. Der Richter entscheidet nur nach Aktenlage. Die Eltern sind außen vor, sie werden zu Zaungästen des gesamten Verfahrens. Das ist doch, meine Damen und Herren, ein Unding.
Sagt übrigens auch die Linkspartei. Der gelernte Familienrichter Jörn Wunderlich bringt es auf den Punkt.
Nun ist richtig, Justitia soll zwar ohne Ansehen der Person entscheiden, aber von ohne Anhören habe ich nichts gelesen.
Beifall der Opposition, die fordert im Übrigen, dass die unverheirateten Eltern zuvor eine umfangreiche gemeinsame Beratung erhalten sollen, notfalls per Mediation. Außerdem soll der Sorgerechtsantrag zuerst beim Jugendamt zu stellen sein. Das sei unbürokratischer und niederschwelliger, ergo weniger abschreckend als das Familiengericht, zumal die Mitarbeiter des Jugendamtes sich außerdem vor Ort besser über das letztlich relevante Kindeswohl bei der Sorgerechtsfrage informieren könnten. Widerspruch des FDP-Abgeordneten Stefan Thome.
Die Vorstellung, dass man bei allen nicht-ehelichen Kindern immer die Behörde ins Kinderzimmer als Kontrollbehörde schicken muss, die halten wir für antimodern.
Der Entwurf der Justizministerin geht jetzt in die zuständigen Ausschüsse. Die Sache jedenfalls eilt, zumal der Anteil der unehelich geborenen Kinder in Deutschland mittlerweile auf über 30% gestiegen ist.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Unter Bundeskanzler Schröder war Karl-Heinz Funke Bundeslandwirtschaftsminister. In Niedersachsen war der Politiker eine feste Größe. 8 Jahre war er Mitglied der Landesregierung. Ein Mann mit Ecken und Kanten, der auch anecken konnte. Seit Juli muss sich Funke wegen des Vorwurfs der Untreue vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Deswegen hat er sich auch mit seiner Partei überworfen. Heute nun wurde das Urteil in dem Prozess gesprochen. Sinja Schröder.
6 Monate Haft auf Bewährung für den ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke. Außerdem eine Geldauflage in Höhe von 10.000 Euro an gemeinnützige Organisationen. So lautete das Urteil heute am Landgericht Oldenburg. Die Richter sprachen Funke schuldig, weil er einem früheren Geschäftsführer des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes, kurz OOWV, ohne Vorstandsbeschluss das Gehalt erhöht hatte. Funke war damals ehrenamtlicher Vorsteher des Verbandes. Gerichtssprecher Michael Herrmann.
Hinsichtlich der Erhöhung des Geschäftsführergehaltes wurden beide Angeklagten wegen Untreue verurteilt. Die Kammer hat festgestellt, dass Herr Funke in der Kenntnis, dass eine andere Vereinbarung durch den Vorstand beschlossen worden ist, dennoch die Vorlage unterschrieben hat, wonach Herr Blom zukünftig 270.000 Euro brutto verdienen soll bzw. ausgezahlt bekommen soll. Und dadurch ist ein Schaden in Höhe von 104.000 Euro entstanden. Das wusste er und hat es trotzdem unterschrieben. Und deswegen ist er wegen Untreue verurteilt worden.
Bei seiner Silberhochzeit soll der Ex-Minister nicht gemogelt haben. Von dem Vorwurf, sich die private Feier zu seiner Silberhochzeit von dem regionalen Wasserverband bezahlt haben zu lassen, wurde Funke freigesprochen.
Die Kammer konnte lediglich Feststellungen für einen versuchten Betrug als Zwischenschritt feststellen. Da Herr Funke dann aber nach den Feststellungen der Kammer in einer Folgesitzung seine Fehler eingeräumt hat, seine Täuschung eingeräumt hat, hat die Kammer einen strafbefreienden Rücktritt angenommen, weswegen Herr Funke hinsichtlich der Silberhochzeit freizusprechen war.
Karl-Heinz Funke selbst nahm das Urteil äußerlich gelassen entgegen. Der 66-Jährige äußerte sich nach Ende des Urteilsspruchs gegenüber Medienvertretern.
Der wichtigste Punkt war in der Öffentlichkeit und für die ganze Familie der Punkt der Silberhochzeit. Und da hat es einen sehr gut begründeten, deutlichen Freispruch gegeben.
Funkes Verteidiger Manfred Koch hält die Verurteilung im Fall der Gehaltserhöhung des Geschäftsführers des Wasserverbandes für falsch. Er werde möglicherweise in Revision gehen.
Was im Moment eben auch so ein bisschen für einen Juristen brüskierend ist, ist, dass ein Vorstandsbeschluss einen bestehenden Dienstvertrag eines Geschäftsführers einseitig ändern können soll. Also ich bin auch Fachanwalt für Arbeitsrecht. Wenn auf diese Weise in bestehende Rechtsverhältnisse qua Edikt eingegriffen werden könnte, dann wären die Errungenschaften des Arbeits- und Dienstvertragsrechts der letzten 50 Jahre in der Tonne. Und das kann einfach nicht so sein.
Auch in Funkes Heimatstadt Varel haben die Menschen bereits auf das Urteil gegen den ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister reagiert. Dabei fielen die Stimmen ganz unterschiedlich aus.
Das finde ich nicht richtig. Also da sollte man doch ein bisschen härter sein.
Ja, er hat sich an Wirklichkeit nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat ja niemanden umgebracht.
Ich hatte mehr erwartet und ich denke, er ist so ganz gut davon abgekommen.
Ich finde das nicht richtig. Das ist zu wenig. Das ist kein Urteil.
Ein Bericht von Sinja Schütte. Mit dem Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments werden Menschen ausgezeichnet, die sich für Demokratie und Freiheit einsetzen. Der Preis ist daher auch ein Signal, soll zeigen, wo die Menschenrechte besonders verletzt werden. In diesem Jahr wird der Sacharow-Preis an 2 Personen verliehen und beide kommen sie aus dem Iran. Über die Bekanntgabe der Preisträger heute in Straßburg, Kai Rienecker.
Die Beratung der Fraktionschefs im Europäischen Parlament dauerte nur wenige Minuten und das Votum war einstimmig, was im EU-Parlament selten vorkommt. Die Rechtsanwältin Nasrin Sotoudeh und der Filmemacher Jafar Panahi bekommen zusammen den diesjährigen Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz vor den Abgeordneten in Straßburg.
Wir sprechen mit dieser Auszeichnung unsere Solidarität und auch unsere Bewunderung für eine Frau und einen Mann aus, die sich der Angst und Einschüchterung im Iran nicht beugen wollen und beschlossen haben, das Schicksal ihres Landes ihrem eigenen persönlichen Schicksal überzuordnen.
Die Rechtsanwältin Nasrin Sotoudeh hat im Iran Frauen, Menschenrechtler und Kinder verteidigt. Besonders eingesetzt hat sie sich für Jugendliche, die im Iran zum Tode verurteilt wurden. Sie sitzt in Haft und erhielt ein langjähriges Berufsverbot. Auch der international bekannte iranische Filmemacher Jafar Panahi kann und darf seinen Beruf nicht mehr ausüben. Wegen seiner regimekritischen Filme sitzt er für 6 Jahre im Gefängnis. Wer für die beiden im Dezember ins Europäische Parlament nach Straßburg kommen soll, um den Sacharow-Preis entgegenzunehmen, ist noch offen. EU-Parlamentspräsident Schulz stellte sich hinter die Preisträger und verlangte ihre Freilassung.
Beide, Frau Sotoudeh und Herr Panahi, stehen für alles, wofür auch die Europäische Union steht. Und wir sagen Ihnen laut und deutlich, ihr seid nicht alleine. Und ich hoffe inständig, dass Sie im Dezember persönlich nach Straßburg in unser Haus kommen können, um Ihren Preis entgegenzunehmen. Und ich rufe die iranischen Behörden hiermit auf, alles zu tun, um dies zu ermöglichen.
Schon kurzfristig könnte die Vergabe des Sacharow-Preises an die beiden iranischen Oppositionellen politische Konsequenzen haben. Denn zurzeit bemüht sich eine Delegation des Europäischen Parlaments, in den Iran einzureisen. Nachdem die Preisträger nun feststehen, sollen die Europaparlamentarier auch noch Glückwunschschreiben an Nasrin Sotoudeh und Jafar Panahi überbringen. Sollte der Iran das ablehnen, werde die Reise nicht stattfinden. Einige britische EU-Abgeordnete bedauerten deswegen, dass die Wahl für den Sacharow-Preis auf die Iraner gefallen sei. Für den Vorsitzenden im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments, Elmar Brok, ist die Preisverleihung an die iranischen Oppositionellen genau richtig. Dies sei ein Signal an die iranische Zivilgesellschaft, so der CDU-Politiker, und habe mit der aktuell angespannten Lage um das iranische Atomprogramm nichts zu tun.
Beim Sacharow-Preis geht es um die Zustände eines Landes und die Menschenrechte und die Meinungsfreiheit. Das ist unabhängig von der sonstigen Außenpolitik eines Landes, die ich auch für kritikwürdig halte. Aber das Atomprogramm hat nichts mit der Begründung für die Vergabe des Preises zu tun.
Neben den nun ausgezeichneten Iranern war auch die russische Punkband Pussy Riot für den Sacharow-Preis nominiert. Die drei Musikerinnen der Gruppe hatten im Februar mit einem Punkgebet in der orthodoxen Kathedrale von Moskau gegen die Wiederwahl des russischen Präsidenten Putin protestiert. Zwei von ihnen sind gerade in Lagerhaft gebracht worden. Auch der inhaftierte weißrussische Oppositionelle Aljes Bialyatsky gehörte zu den Schlusskandidaten des Sacharow-Preises. Der Preis wird seit 24 Jahren verliehen. Er ist nach dem sowjetischen Bürgerrechtler und Physiker Andrei Sacharow benannt und mit 50.000 Euro dotiert. Das Europäische Parlament will damit Menschen und Organisationen auszeichnen, die sich besonders mutig für Menschenrechte und Meinungsfreiheit eingesetzt haben. Im vergangenen Jahr ging der Preis an 5 Aktivisten des Arabischen Frühlings.
Informationen aus Straßburg von Kai Rienecker. In Deutschland sind fast 1 Million Menschen sehbehindert. Viele von ihnen sind organisiert im Blinden- und Sehbehindertenverband. Dieser Verband gehört zu den ältesten in Deutschland. Er wurde jetzt 100 Jahre alt. Zu dem Festakt heute kam daher auch der Bundespräsident, und Joachim Gauck appellierte an die Gesellschaft, noch viel mehr für die Integration behinderter Menschen zu tun. Ein Bericht aus Berlin von Annette Mirsch.
Rund 250 Gäste sind bei der Geburtstagsfeier des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Berlin-Mitte dabei. Manche sind mit ihrem blinden Hund gekommen, viele nutzen den weißen Stock, genauso selbstverständlich wie sprechende Laptops und Handys. An kerzengeschmückten Stehtischen sind Blinde und Sehbehinderte sowie Normalsehende im freundlichen Gespräch. Darunter sind viele Verbandsmitglieder aus ganz Deutschland, Bundestagsabgeordnete und Sponsoren. Ein leises Staunen, dann zu Beginn der Feierstunde bei manchem normalsehenden Besucher.
Der Bundespräsident Joachim Gauck betritt die Bühne und geht zum Rednerpult. Er wird vom Mittelgang aus fotografiert und gefilmt.
Eine professionelle Sprecherin beschreibt live für alle wichtige Handlungen und Gesten der Festredner, so ähnlich wie im Hörfilm. Und auch der Schirmherr des Jubiläumsjahres, Bundespräsident Joachim Gauck, hat sich auf die besondere Situation eingestellt.
Wer mein Lächeln jetzt nicht sehen kann, wird es gleich hören. Und meine Freude darüber, dass ich hier sein kann an diesem Jubiläumstag.
Gauck würdigt die Anfänge des ältesten Selbsthilfeverbandes in Deutschland im Jahre 1912 als einen echten Kraftakt auf dem Weg zu einem selbstbestimmten und barrierefreien Leben. Der Arbeit des Verbandes sei es zu danken, dass heute unter anderem Ampeln hörbar grün melden oder Medikamente einen Aufdruck in Blindenschrift bekommen. Trotzdem sei der Lernprozess des Aufeinanderzugehens von Blinden und Sehbehinderten sowie Normalsehenden längst nicht abgeschlossen, so Gauck.
Blinde und Sehbehinderte haben es zum Teil immer noch schwer, wenn wir an Bildungswege, vor allem an höhere Bildungsabschlüsse und an den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt denken. Von einer wirklich gleichberechtigten Teilhabe, ich meine die Praxis und nicht die Papierlage, sind wir vielerorts leider noch weit entfernt.
So habe nur knapp ein Drittel der Blinden und Sehbehinderten überhaupt eine Arbeitsstelle, obwohl moderne Technik im Berufsleben an vielen Stellen Brücken bauen kann. Ein Punkt, den auch die Verbandsvorsitzende Renate Reimann scharf kritisiert. Reimann wirft Bund, Ländern und Kommunen außerdem vor, sich aus der Finanzierung der Blinden- und Sehbehindertenhilfe immer mehr zurückzuziehen.
Es ist falsch, meine Damen und Herren, soziale Arbeit marktwirtschaftlichen Maßstäben zu unterwerfen. Und es ist politisch kurzsichtig, Maßnahmen nur nach der Höhe der Kosten im Haushaltsplan zu bewerten und den Nutzen für die Gesellschaft auszublenden. Geförderte Selbsthilfearbeit löst stets Probleme und bringt die gesellschaftliche Entwicklung voran.
Die Verbandsvorsitzende Reimann warnt ausdrücklich vor einer Entsolidarisierung der Gesellschaft und einem damit verbundenen Angriff auf Chancengleichheit sowie gesellschaftliche Teilhabe. Nach Angaben des Verbandes gibt es in Deutschland rund 145.000 blinde und mehr als 500.000 sehbehinderte Menschen.
Ein Bericht von Annette Mirsch. Und das war's für heute im Echo des Tages. Die Sendung finden Sie auch im Internet unter ndr.de/info oder wdr5.de. Einen schönen Abend wünscht Ihnen jetzt noch Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.